Erfahren, kritisch, weltgewandt. Das Interview des Tages im Studiogespräch mit Karl Wendel.
Die ganze Welt stellt sich derzeit nur diese Frage. Haben sich Israels Premier Benjamin Netanyahu und US-Präsident Donald Trump mit ihrer Politik gegenüber dem Iran gehörig verschätzt? Denn jeder fragt sich, wie geht das jetzt weiter? Das ist ein Thema, über das wir heute sprechen werden. Und das andere, in Österreich wird künftig eine Messenger-Überwachung kommen und möglich sein. Auch wird es ein neues, strengeres Waffengesetz ergeben. Auch das ist nötig nach den Vorfällen in Graz. Schließlich gibt es im Internet eine Vielzahl von tickenden Zeitbomben. Der Attentäter von Graz hat sich ja bis zu 30 Leuten unterhalten in der sogenannten Ego-Shooter-Szene. Da war ein regelrechter Todeskult. Dann ein Thema, das uns diese Woche auch beschäftigt, das ist der Klimawechsel. Österreich, obwohl wir eigentlich gut unterwegs sind in Sachen Umwelt, hat natürlich die höchsten Zuwachsraten, 3,1% plus, zerbröseln jetzt die Alpen und sind die Gletscher überhaupt Geschichte. Und in Venedig rüstet sich die Lagunenstadt und die dortigen Politiker für die Hochzeit des Jahres. Amazon-Boss Jeff Bezos, immerhin der zweitreichste Mann der Welt, heiratet seine Langzeitgeliebte Lauren Sanchez, der in lokale Politik jubelt, aber Aktivisten machen dagegen mobil. Mein Name ist Karl Wendel. Ich begrüße jetzt Grünpolitiker Hans Arsenowitsch und bei uns im Studio ist auch erfolgreicher Unternehmer und Richard Schmidt, Journalist. Er ist uns heute zugeschaltet aus Oberösterreich. Grüß Gott, Herr Schmidt.
Danke für die Einladung.
Ja, beginnen wir mit dem Thema Nummer eins. Jeder stellt sich die Frage, was passiert in Zukunft wirklich in diesem neuen Krieg in Nahost? Israel bombardiert den Iran, der Iran antwortet mit Raketen. Die einen sagen, das Ziel ist das Zerstören der Atomanlagen im Iran. Die anderen meinen wiederum, der wahre Hintergrund ist, dass man das Regime in Teheran wegbombt. Möchte. Wie beunruhigt sind Sie eigentlich, Herr Schmidt, ob dessen, was hier passiert?
Naja, Sie haben schon angesprochen, eigentlich sehr beunruhigt und ich schaue alle 5 Minuten auf mein iPhone, ob sich da irgendwas Neues entwickelt hat. Man muss ja schon darauf achten, dass jetzt hier ein US-Präsident schon durch die Blume angekündigt hat, hier vermutlich in den nächsten Stunden, vielleicht auch Tagen, hier auch mit seiner US-Streitkräften hier einzugreifen. Und das ist ein großes Problem, glaube ich, weltweit, wenn wir hier eine weitere Eskalation haben. Und das ist zu befürchten, dass das jetzt auf uns zukommt. Die einen sagen, na ja gut, dann dieses Regime im Iran muss ohnehin beseitigt werden. Es muss da einen Neustart geben. Andere sagen, na ja, das ist schon eine völkerrechtlich bedenkliche Aktion, ein Angriffskrieg, das sind die, die für den Iran Partei nehmen, was ja auch etwas irritierend ist, wenn man sich das Regime so ansieht und weiß, was in den letzten Jahren dort sich abgespielt hat im Iran. Und hat natürlich hier eine große weltpolitische Situation geschaffen, bei der wir alle den Atem anhalten.
Ja, aber trotzdem muss dazu gesagt werden, dass noch nie in der jüngeren Vergangenheit ein Militärschlag gegen ein diktatorisches Regime, egal ob das jetzt im Irak war oder in Libyen gegen Gaddafi, am Ende des Tages ein neues, besseres System herausgekommen ist. Herr Arsenowitsch, der deutsche Kanzler Friedrich Merz hat gemeint, Israel erledigt für Europa im Iran die Drecksarbeit. Er meint damit wohl, dass das Atomprogramm des Irans gestoppt wurde. Doch ist es wirklich so? Wie sehen Sie diesen Angriff Israels gegen den Iran?
Also erstens, mir geht es ähnlich wie dem Herrn Schmidt. Also ich merke, dass ich sehr oft am Tag mich informiere, was da gerade passiert und es mir wirklich große Sorgen macht, ja, weil Wie gesagt, der amerikanische Bundespräsident hat den G7-Gipfel deswegen verlassen, ist von Kanada zurückgeflogen. Man weiß nicht, wie sehr sich die Amerikaner da jetzt einmischen. Sie mischen sich eh schon ein. Also man weiß auch nicht, was stimmt und was nicht stimmt, weil gerade der israelische Geheimdienst, der Mossad, ist ja quasi Weltmeister im Vertuschen und Nebenschauplätzen und auf falsche Fährten setzen. Und in Wahrheit ist alles ganz anders, wo man dann im Nachhinein draufkommt. Das heißt, ich weiß es ehrlich gesagt nicht und keiner weiß es. Ja, wenn es so ist, dass die knapp davor waren, eine Atombombe, also das Uran schon so angereichert zu haben, dass es atomwaffenfähig ist, dann war es wahrscheinlich die richtige Entscheidung von Israel, das zu tun. Was sollen sie denn tun? Warten, bis die Atombombe haben und dann riskieren, selbst ausgelöscht zu werden. Wenn es nicht so war, und ich erinnere mich an den Irakkrieg, wo der amerikanische und auch der britische Präsident damals gesagt haben, Saddam Hussein hat schon
Giftgas
und solche Sachen, und das hat sich herausgestellt, nein. Dann wohl nicht. Was mich auch ein bisschen stört an dieser ganzen Sache ist, normalerweise sollte man sich überlegen, wenn ich einen Konflikt anfange, dass ich mir auch das Ende irgendwann überlege. Und da kommt man vor, dass da nicht sehr viel nachgedacht worden ist, dass das entweder sehr spontan gehandelt worden ist, oder der andere Grund könnte auch sein, dass diese Geheimdienstoperationen jetzt jahrelang geplant waren und jetzt man vielleicht knapp davor waren, dass das kippt und dass man da auffliegt und dass man gesagt hat, okay, man muss es jetzt schnell durchziehen. Einen Punkt muss ich Ihnen widersprechen, alle Aktionen haben Veränderungen gebracht. Der Gaddafi ist weg, Saddam Hussein ist weg, das schon. Die Frage ist, wie war es vor und wie war es nachher? Und alle, die Drecksarbeit für Europa ausüben, ich denke da jetzt zum Beispiel an die Kurden in Nordsyrien und im Irak, die wirklich die Drecksarbeit für Europa gemacht haben, gegen den IS gekämpft haben und jetzt die IS-Terror-Camps, also die Gefangenenlager betreuen, auch die von den IS-Frauen. Und da habe ich das Gefühl, dass wir sie sehr, sehr im Stich lassen als Europäer. Also so gesehen ist das vielleicht auch eine komische Doppelmoral.
Herr Schmidt, Herr Senowitsch hat das angesprochen, wenn ich irgendwo reingehe, dann sollte ich möglichst auch wissen, wie ich wieder rauskomme und vor allem, was ich mit dem, was ich vorhabe zu tun, bezwecken möchte. Was glauben Sie, was Israel tatsächlich im Iran will? Nur das Atomprogramm stoppen bzw. vernichten? Oder will man tatsächlich einen Regimewechsel erzwingen?
Naja, also man muss hier schon die letzten Meldungen auch beachten, eben in der Welt gelesen, dass es eigentlich schon drei Jahre hier eine Situation im Entstehen ist, dass man hier diesen Angriff plant. Also diese drei Jahre dürften schon diese Vorbereitungen laufen. Es ist natürlich schon hier ein Ende wahrscheinlich angedacht, dass man hier einen existenzbedrohenden Gegner in dieser Region komplett ausschaltet, auch mit Hilfe der US-Streitkräfte, die wahrscheinlich in den nächsten Tagen auch eingreifen werden. Alles spricht für diese Annahme. Es wurden auch 28 Tankjets der US-Streitkräfte Richtung Europa beordert. Das macht man nicht, wenn man hier auf Deeskalation setzen will, sondern das heißt schon, dass die Luftstreitkräfte der Vereinigten Staaten sich darauf vorbereiten, zuzuschlagen.
Ja, aber trotzdem bleibt die Frage, und die muss gestellt werden, ist das, was Israel macht, ein Angriffskrieg?
Also aus der Sicht von Israel, nein. Für die ist es eine Verteidigung. Und es ist ja nicht nur der Iran direkt, der scheinbar knapp vor
Finalisieren des Atomprogramms.
Möglicherweise ist. Und ich muss auch sagen, was dafür spricht, warum die UNO-Inspektoren, also die Atombehörde sitzt ja in Wien, immer wieder Schwierigkeiten haben, das zu besichtigen bzw. nicht zugelassen werden, spricht jetzt nicht für den Iran, dass er da, so wie er das behauptet, wir haben das immer nur für zivile Atomkraftwerke. Ein anderer Aspekt, der natürlich noch bei Israel dazukommt, der Iran greift ja auch direkt Israel an über den Libanon. Also über die Hezbollah, die auch Schiiten sind. Und so gesehen ist es eine direkte Verteidigung, vielleicht nicht auf israelischem Gebiet und nicht auf libanesischem Gebiet, aber der Iran greift natürlich auch in der Vergangenheit immer wieder Israel an. Ja.
Trotzdem bleibt am Ende des Tages die Frage, warum gerade jetzt? Was war eigentlich der ausschlaggebende Grund, dass Benjamin Netanyahu, Israels Premier, gerade jetzt diese Aktion gestartet hat? Es war ja so, dass der Iran und die Amerikaner in direkten Verhandlungen gestanden haben, kurz vor dem ersten Angriff hieß es noch, man wird eine letzte Runde der Verhandlungen noch versuchen und dann fielen die ersten Bomben. Hat Israel Ihrer Meinung nach gegen das Völkerrecht verstoßen, Herr Schmidt?
Also ich bin kein Völkerrechtler, das sage ich gleich einmal vorweg. Es ist natürlich schon im ureigensten Sinn einer Existenzberechtigung einer Nation, um sich hier vor einer Auslöschung zu retten mit einem Präemptivschlag. Das muss man schon hier mal feststellen. Also es drohte hier eine komplette Auslöschung einer Nation und das ist das gute Recht von jeder Regierung, hier schneller zu handeln und diese Gefahr für die gesamte Bevölkerung auszuradieren. Und das macht man jetzt. Man muss auch jetzt die österreichische Neutralität hier in diesem Fall auch beachten. Man hat hier ja immer diese schönen Worte, die wir täglich hören über unsere Neutralität. Ein Militärblock, ein britischer, hat dabei schon beobachtet, dass die Jets, die von Großbritannien Richtung Nahost fliegen, quer über unser Land fliegen. Es gibt keine Abfangeinsätze, es gibt keine Proteste der österreichischen Bundesregierung. Und da muss man sich schon einmal fragen, warum wir dann eigentlich noch unsere Luftstreitkräfte haben, wenn wir sie dann nicht einsetzen, wenn unser Land und unser Luftraum geschützt werden soll.
Das heißt also, Sie finden, dass wir zwar politisch sagen, dass wir neutral bleiben, aber militärisch es inzwischen nicht mehr sind.
Ja, das glaube ich absolut. Es hat ein Herkulesflug stattgefunden vor wenigen Tagen. Ja, Herr Arsenovic schüttelt den Kopf. Es gibt da ganz genaue Aufnahmen und Belege dafür. Militärblocker in Großbritannien haben das beobachtet. Es wurde nicht eingeschritten, der ist quer über Österreich drüber geflogen Richtung Nahost. Also man muss da schon sagen, wenn wir die Neutralität ernst nehmen, dann bitte immer. Und wenn wir uns die Luftstreitkräfte leisten, die nicht günstig sind, dann bitte auch immer einen Einsatz.
Sie haben den Kopf geschüttelt, Herr Arsenovic.
Deswegen geben wir nicht unsere militärische Neutralität auf. Es ist immer wieder der Fall, auch übrigens auch in der Schweiz, nicht nur in Österreich, dass es Transporte über österreichisches Staatsgebiet gibt, auch über Schweizer Staatsgebiet, auch Luftraum wird immer wieder freigegeben. Und da die Abfangjäger ja nicht aufgestiegen sind, die Österreichischen, spricht ja dafür, dass der Flug angekündigt war und abgesprochen war und die Erlaubnis hatten, über Österreich drüber zu fliegen.
Ja, auch ist die
Frage. Oder es war halt Abend, ne?
Ha? Wir haben Sie jetzt nicht verstanden.
Oder es war halt Abend. Ne?
Ja, genau.
Es war halt dann vielleicht schon zu spät, weil die ja nur bis 18 Uhr starten und landen.
Das kann natürlich sein.
Nein, es passiert immer wieder und deswegen geben wir noch lange nicht unsere militärische Neutralität auf. Lang noch nicht, wenn man einen Überflug einmal genehmigt.
Ja, trotzdem sei dazu gesagt, während des ersten Irakkrieges, als die Amerikaner Luftstreitkräfte aus Ramstein verlegen wollten, mussten sie den österreichischen Luftraum meiden. Das ist das eine. Und dann das andere, auch die Aussage, wonach Israel im Iran nur militärische Ziele angreift, das dürfte in Österreichs Politik auch nicht so ganz angekommen sein, denn schließlich hat Außenministerin Meinl-Reisinger jetzt damit begonnen, Österreichs Botschaftspersonal aus Teheran abzuziehen. Also wenn das so wäre mit den militärischen Zielen vor Ort, dann wären unsere Beamten in Teheran sicher nicht gefährdet werden. Mehr davon nach einer kurzen Werbepause.
Erfahren, kritisch, weltgewandt. Das Interview des Tages im Studiogespräch mit Karl Wendel.
Ja, im ersten Teil der Sendung haben wir ausführlich darüber gesprochen, wie geht es jetzt weiter im Krieg zwischen Israel und dem Iran. Wird es weiter eskalieren? Welche Schritte werden gesetzt? Und vor allem ist das Völkerrecht als solches inzwischen nur mehr ein zahnloses Gebilde oder gibt es wirklich für alle Staaten auf dieser Welt? Jetzt ein ganz anderes Thema. In Österreich wird es künftig eine sogenannte Messenger-Überwachung geben. Auch kommt eine deutliche Verschärfung des Waffengesetzes. Das ging jetzt relativ rasch und das wird ziemlich zügig umgesetzt werden. Warum plötzlich jetzt diese Eile, Herr Senowitsch?
Ich möchte nur sagen, es sind zwei Paar Schuhe für mich. Also das eine ist das Waffengesetz und das andere ist die Messenger-Überwachung. Ich fange vielleicht mit der Messenger-Überwachung an. In der letzten Regierung hat die ÖVP gedrängt und Staatstrojaner und solche Sachen. Und wir als Grüne in der Regierungsbeteiligung haben uns da wirklich erfolgreich gewehrt und haben nicht alle Wünsche der ÖVP erfüllt. Jetzt funktioniert es in der neuen Koalition. Das heißt, die ÖVP setzt ihren Willen durch. Bei der SPÖ, was mich schon sehr wundert, weil die auch damals immer dagegen waren und uns auch sehr kritisiert haben, die SPÖ hat damals die Grünen sehr kritisiert, warum wir überhaupt an das Denken mit der ÖVP sprechen. Und es hat auch immer wieder Petitionen gegeben, wo sehr viele SPÖ-Politiker unterschrieben haben. Aber was wirklich für mich total überraschend ist, sind die NEOS. Die NEOS sind angetreten als liberale Partei und haben immer gegen diese Überwachung gekämpft, immer gekämpft. Haben die Grünen vor sich hergetrieben, haben gesagt, wie könnt ihr nur, ich kann mich erinnern, der Niki Scherak ja damals sogar Petitionen angestoßen, jetzt auf einmal funktioniert das. Und das ist für mich keine Kleinigkeit. Ich meine, ich weiß, sie diskutieren intern, aber es ist ungefähr so verhältnismäßig, wie wenn die Grünen auf einmal gesagt haben, wir bauen Atomkraftwerke oder Kohlekraftwerke. Das interessiert uns nicht, was wir vorher gesagt haben. Jetzt haben wir in der Regierung, jetzt bauen wir halt Atomkraftwerke und ein Kohlekraftwerk. Und genau das macht NEOS jetzt. Alles, was vorher gesagt hat, gilt nicht mehr. Und jetzt sagen sie, okay, dann sind wir halt auch dafür. Und das kann ich nicht nachvollziehen, ist Problem der NEOS, sie sind intern, diskutieren sie zwar aber nichtsdestotrotz ist das für mich überhaupt nicht nachvollziehbar. Und das Schlimme ist natürlich, ich könnte jetzt sagen, es ist nicht meine Baustelle, es ist Baustelle der NEOS, sollen sie das selber mit ihren Mitgliedern ausmachen, die das sicher auch nicht verstehen. Aber was mich natürlich ärgert, wir verlieren dadurch wieder Glaubwürdigkeit in der Politik. Weil wenn eine Partei, die das in ihrer DNA hat, so wie die Grünen sagen, wir wollen keine Atomkraftwerke, keine Kohlenkraftwerke, dann sagt, okay, jetzt mache ich es, dann verlieren wir wieder Glaubwürdigkeit und das trifft uns alle. Also ich kann da nicht nachvollziehen, was da in den, vor allem in den Clubobmann der NEOS, in den Janik Schettig gefahren ist, dass er da jetzt sich von der ÖVP über den Tisch ziehen lässt und jetzt sogar gegen die DNA der NEOS zustimmt.
Ja, wir werden sehen, ob der Streit wirklich weitergeht, ob das noch sanktioniert wird von den NEOS. Wichtig ist diese Messenger-Überwachung. Wir haben es ja im vergangenen Jahr gesehen beim Taylor Swift-Konzert und den Attentäter, der geplant gehabt hat, das Konzert zu stürmen. Da ist man durch diese Messenger-Überwachung von einem ausländischen Geheimdienst eigentlich vorgewarnt worden in Österreich. Herr Schmidt, Sie sind ein Experte auf diesem Gebiet. Wie sehen Sie, dass es künftig diese Messenger-Überwachung bei uns geben wird? Und geht das, was die Regierung beschließt, weit genug?
Naja, erstens einmal muss man sagen, das Verhalten der NEOS ist in diesem Themenbereich völlig unrelevant, weil es geht um was wesentlich Größeres, dass in Zukunft Terroranschläge verhindert werden, auch mit den Mitteln, die der österreichischen Exekutive zur Verfügung stehen. Und da geht es um Menschenleben, da geht es um Dramen, die wir jetzt bisher erlebt haben in Villach und ähnlichen Anschlägen, die wir auch in Wien erlebt haben, 2020. Also da geht es darum, um Menschenleben zu retten. Und mir ist es herzlich wurscht, ob die NEOS dafür waren oder dagegen waren oder wie sie sich jetzt geändert haben. Hauptsache, es werden Menschenleben gerettet. Punkt 1. Da kommt jetzt das große Aber von mir. Das ist natürlich nur der erste Schritt, der gemacht werden kann. Und der Innenminister, der sonst eigentlich recht schläfrig in der Pendeluhr unterwegs war, der sollte jetzt einmal noch weiter aufwachen und hier jetzt weitere Schritte setzen. Nämlich, wir haben in Österreich 200 bis 300 bekannte Terrorgefährder. Kein Mensch hat mir bisher erklären können, warum diese aus Syrien, Tschetschenien und ähnlichen Ländern stammenden Menschen weiterhin bei uns leben müssen und nicht sofort in einen Bus gesetzt werden oder in ein Flugzeug gesetzt werden und abgeschoben werden. Das ist also nur der erste Punkt, diese Messenger-Überwachung. Gut, das ist wichtig, das ist wertvoll auch für die Exekutive, dass man nicht mehr auf Hinweise aus Deutschland, hauptsächlich vom BND, angewiesen ist. Und das Zweite muss aber sein, dass ein konsequentes Abschieben auch stattfindet von Menschen, die unsere Gesellschaft hassen, die aber bei uns leben, uns angreifen und uns töten wollen. Also das kann es ja nicht sein, dass wir zwar dann deren WhatsApp lesen, aber dann sagen, naja, eigentlich ist er ein Terrorgefährder, aber er bleibt dann trotzdem da, so wie es jetzt bisher die letzten 10 Jahre war.
Ja, das heißt also, man muss noch weitere Schritte setzen, das heißt, das Gesetz noch weiter ausdehnen, Herr Semowitsch, oder?
Ja, ich bin ja nicht per se dagegen. Also ich habe nur berichtet, warum ich das Verhalten der NEOS nicht verstehe. Ja, man kann ja auch für Atomkraftwerk sein und trotzdem kritisieren, wenn Grüne für Atomkraftwerk sein, weil das ist ja das, was mich irritiert. Das zweite ist ja auch das Waffengesetz. Da bin ich natürlich, finde ich, dass die Richtung jetzt stimmt, obwohl es mir leid tut, dass immer erst was passieren muss, dass sich was ändert. Aber generell das, was ich bisher gehört habe, finde ich das in Ordnung, dass man es in dieser Richtung andenkt, dass man mal versucht, den privaten Waffenbesitz einzudämmen, so gut es geht. Und auch für mich wichtig jetzt auch, dass diese Hürde zwischen Bundesheer und privaten psychologischen Gutachten, dass es angeblich wegfallen soll, dass jetzt Dinge, die das Bundesheer bei der Musterung herausfindet, so krasse Dinge wie eben Waffenverbot, dass man die jetzt auch im zivilen Bereich verwenden kann. Das finde ich gut.
Ja, das ist auch dringend notwendig, denn im Zuge der Aufarbeitung dessen, was nach dem Attentat in Graz man herausgefunden hat, weiß man inzwischen, dass es in Österreich eine Vielzahl von tickenden Zeitbomben gibt, die alle in der sogenannten Ego-Shooter-Szene im weltweiten Netz unterwegs sind. Auch Arthur A., der Attentäter von Graz, spielte auf dem Computer bis hin zu eigenen Schlafstörungen. Ein regelrechter Todeskult hat sich da gebildet. Herr Schmidt, ist es notwendig, dass man in diese Szene eintaucht?
Ja, zuerst noch ein Wort zu Herrn Selovic. Es geht schon jetzt darum, dass man hier nicht nur kosmetische Korrekturen macht beim Waffenrecht. Und das sind kosmetische Korrekturen, wenn man jetzt das Alter für den Erwerb der Waffenbesitzkarte auf 25 raufsetzt. Beim nächsten Attentäter, der dann 25,5 ist, machen wir es auf 26. Also das ist ja lächerlich. Ja. Das ist eine Showpolitik sondergleichen, die diese Bundesregierung
hier abbildet. Geht zu wenig, aber besser wie nichts.
Aber das ist eine Showpolitik und man müsste eigentlich ein Verbot des Behördenversagens hier gesetzlich verankern, weil es hat nämlich die eine Behörde der anderen Behörde nichts gesagt und deswegen haben wir diesen Serienmord in Graz gehabt und nicht, weil in Niederösterreich irgendwer in sein Nachtkastel ein Buffen hat. Ja? Also das muss man schon mal unterscheiden, dass wir hier eine totale Desaster-Situation gehabt haben, dass die eine Behörde der anderen Behörde nichts gesagt hat. Ob das jetzt gesetzlich korrekt war oder nicht korrekt war, das werden wir alles noch rausfinden. Punkt 1. Und Punkt 2, jetzt zu diesen Ego-Shootern. Da geht es nicht um die normalen Ego-Shooter, die jedes Kind spielt oder jeder Jugendliche spielt, Call of Duty und so weiter. Das sind Horror-Computerspiele, die grauslichst sind, in denen Zivilisten erschossen werden müssen, Haustiere getötet werden müssen, die wirklich primitiv und pervers diese Szenarien zeigen, die dann auch durchgespielt werden müssen. Postal 2 zum Beispiel, das ist so ein Spiel, das hat der Attentäter, der Serienmörder, 31,3 Stunden durchgespielt, obwohl dafür eigentlich nur 5 Stunden nötig sind. Also 5 Stunden wären nötig, das durchzuspielen. Der hat sich so daran begeilt, an diesem Spiel, das wirklich grauslich ist, dass er 31 Stunden damit gespielt hat. Ja? Also das muss man sich einmal vorstellen, was für kranke Gehirne da vorgehen. Und die sind alle vernetzt. 28 Fake-Accounts hat der Serienmörder gehabt. Also mit Namen Nightmare Cat, also Albtraumkatze und so weiter. Also da sieht man ja, was für Hintergrund da schon mitspielt. Er war ein Fan der Attentäter der Columbine High School. Wir wissen, 1990 haben die 13 Schüler getötet bei ihrem furchtbaren Amoklauf in den USA. Und all das ist diskutiert worden zwischen diesen Fake-Accounts mit anderen Mitspielern, mit anderen Web-Usern. Also da hat die DSN und auch das LKA in der Steiermark eine Menge zu tun, diese Mittäter oder vielleicht sogar Helfer, die an diesem Attentatsplan mitgewirkt haben, auszuforschen und auch einmal zu vernehmen.
Ja, Herr Schmidt kritisiert auf jeden Fall, dass diese neue Regelung im Zusammenhang mit Waffenbesitzkarten, dass die eigentlich nicht weit genug gehen. Die höhere Altersgrenze ist eigentlich fast sinnlos, sagt er. Und würden Sie, Herr Senowatz, schärfer machen das Gesetz, wie es derzeit vorliegt?
Ich meine, es sind ein paar weitere Maßnahmen. Bin jetzt nicht da, um die Regierung in Schutz zu nehmen, aber es ist ja auch die Abkühlphase ganz wichtiger, wenn man Waffen kauft. Also das heißt, man muss eine Waffe bestellen und kriegt sie dann erst später. Was ganz wichtig ist, dass im Effekt gewisse Dinge nicht passieren, ist jetzt verlängert worden, ich glaube, auf 4 Wochen oder 6 Wochen, ich weiß gar nicht. Also es sind mehrere Maßnahmen, die jetzt gesetzt worden sind, die schon wichtig sind. Für mich geht es zu wenig weit, ehrlich gesagt, weil ich verstehe noch immer nicht, warum 30% der Österreicher und Österreicherinnen eine Waffe zu Hause haben müssen. Ja? Also wenn ich nicht Sportschütze bin, wenn ich nicht Jäger bin, wenn ich nicht irgendeinen Grund habe, weil ich, weiß nicht, Juwelier bin und mit Millionen von Geldern nur mal dumm gehe oder mit Diamanten, dann sehe ich keinen Grund, warum überhaupt jemand überhaupt eine Waffe haben sollte, privat. Ja? Ich verstehe es einfach nicht. Und alles, was hilft, dass wir wegkommen von dieser hohen Summe, 30%, fast jeder Dritte, begrüße ich. Ja? Jetzt einmal anfangen. Ich würde natürlich weitergehen, aber es ist ein Anfang.
Ja, wir werden sehen, wie sich das jetzt weiterentwickelt. Ein weiteres Thema, das wir besprechen wollen, das ist die Warnung, Österreichs Klima könnte kippen, sagen die Grünen, das ist das eine. Und wir haben auch ein schönes Thema, demnächst wird in Venedig pompös geheiratet. Mehr davon nach einer weiteren kurzen Werbepause.
Erfahren, kritisch, weltgewandt. Das Interview des Tages. Im Studiogespräch mit Karl Wendel.
Nach der Aufarbeitung dessen, was in Graz passiert ist bei diesem Amoklauf, geht es in der Politik relativ schnell. Waffengesetz soll verschärft werden. Es gibt befristete Waffenbesitzkarten und höhere Altersgrenzen. Auch die Schulpsychologie soll ausgebaut werden. Dieses Thema wird uns noch lange beschäftigen. Jetzt ein ganz anderes. Österreich ist auf der einen Seite ein Klimavorzugsschüler. Wir trennen unseren Müll, wir trennen die Glasflaschen, wir geben die Bierdosen jetzt zurück als Pfand und trotzdem sollen wir die großen Klimasünder sein. Plus 3,1% in der durchlaufenden Jahrestemperatur. Das ist alarmierend, sagen Sie, Herr Arsenovic.
Sag nicht ich, sagen alle österreichischen Wissenschaftler und Wissenschaftler gestern und auch der Landwirtschaftsminister in einer großen Pressekonferenz. Es gibt auch die ganzen Zahlen da, die dahinter sind. Und ich möchte gleich vielleicht eins vorweg sagen. Nicht die Österreicher sind die bösen Klima- und Umweltsünder. Ja, wir sind zu wenig mutig und könnten viel mehr machen. Die ganze Welt ist natürlich, wir können uns da nicht abkapseln. Und das, was die Wissenschaftler sagen, ist wirklich alarmierend. Wir gehen auf eine Katastrophe zu in Österreich, weil seit 1900 ungefähr das durchschnittliche Klima, also das um 1,5% gestiegen ist, aber in Österreich durch die kontinentale Lage und durch die alpine Lage um 3,1%. Jetzt kann man sagen, okay, eh nicht, dass es Mangos am Attersee gibt und dass es irgendwann halt Wein im Waldviertel und im Mühlviertel geben wird und ja. Aber was man auch dazu sagen muss, der Schaden, der jetzt bereits angerichtet wird durch diese Klimakatastrophe, ist allein in Österreich 2 Milliarden Euro im Jahr. Und was man dazu sagen muss, ist, und ich versuche es jetzt nur von der wirtschaftlichen Ebene zu bleiben, ja, diese erhöhten Temperaturen, und jeder von uns weiß das, jeder spürt die Hitzetage, jeder spürt, dass es im Winter keinen Schnee mehr gibt, führt natürlich auch zu Extremwetterereignissen, weil heißere Luft heißt auch, dass mehr Wasser in die Luft aufgenommen werden kann, das natürlich schneller wieder runterkommt. Das heißt, wir werden viel mehr Hochwasser haben, der Hochwasserschutz und. Also wir werden wirklich jedes Jahr Schäden im jetzt schon 2 Milliarden und die Prognosen sind 5 bis 6 Milliarden im Jahr. Und wir werden uns auf so Dinge akzeptieren müssen, wie halt Wintertourismus in den Bergen ohne Schnee. Und in der Schweiz, der Berg, der ein ganzes Dorf jetzt verschüttet hat, war ja nur ein Vorbote. Weil wenn natürlich der Dauerfrost auf 3000 Meter nicht mehr ist, ja, dann zerbröseln die Berge. Und auch wenn der Herr Schmidt sich jetzt so sicher lustig machen wird und das nicht glaubt, ich sage es noch einmal, das bin nicht ich, hat gestern der Landwirtschaftsminister sehr deutlich gesagt, und ich bitte auch den Herrn Schmidt, dass er vielleicht die Unterlagen einmal durchschaut, was die Wissenschaftler da so gesagt haben und die das mit Zahlen belegt haben und nicht einfach nur gesagt haben. Und vielleicht ändert es auch bei ihm die Meinung.
Herr Schmidt, Sie sind direkt angesprochen. Sie gelten ja nicht als Klimawarner, oder?
Naja, wissen Sie, im Gegensatz zum Herrn Arsenovic und seinen Grünen gehe ich auch manchmal aus der Stadt raus, aus Spittelberg und Umgebung. Ich bin jetzt zum Beispiel am Attersee und da ist am Schafberg jetzt noch immer der Schneerest, ja, sind die Schneereste noch vom Winter und die Schneeschmelze füllt derzeit die großen Bäche bei uns. Eine ganz normale Frühsommersituation, die wir hier erleben. Es ist wunderschön. Die Klimasituation zu sagen, es hat keinen Schnee gegeben, ist einfach ganz große Lüge. Es hat massiv Schnee gegeben in den Bergen. Die Skigurte und Skigebiete waren ausgelastet. Es hat einen wunderbaren Wintertourismus gegeben. Alles Lüge. Das haben wir alles erlebt. Und eins muss man mal sagen, die ganze Angstmache, die können die Leute schon nicht mehr hören. Wir haben im Vorjahr alle Medien, vor allem Mainstream-Medien, haben berichtet, dass der Gardasee austrocknet. Ihr könnt euch noch erinnern, die Schlagzeilen, 3-4 Tage lang ist der Gardasee ausgetrocknet. Jetzt soll mir der Herr Arsenovic einmal erklären, seinen Klimagott und die charakterliche Art dieses Klimagottes, dass er nur einen See rausnimmt, den austrocknen lässt, aber den Lago Maggiore voll lässt. Ja? Also eigentlich müsste dieser Klimawandel, wenn er so punktuell ist, ja dramatisch sein, ist er aber nicht. Wenn, dann ist er ja eher, so wie ich das auch sehe, global zu sehen. Und dann kommen wir zum nächsten Punkt. Dann gibt es diese Warnungen, noch nie war Deutschland so warm oder Deutschland hat sich mehr erwärmt als der Rest der Welt. Haben wir auch wieder gehabt, diese Schlagzeile. Also jetzt muss man wieder erklären, dass das Klima die Grenze von Freilassing erkennt und nämlich das Innviertel hat sich nicht so hoch erwärmt. Ja? Also das ist doch alles nur mehr grotesk und Angstmache, damit die Leute wieder freiwillig mehr CO2-Steuer zahlen und dem Klimagott huldigen und immer mehr an Steuern zahlen. Das ist den Menschen schon mittlerweile stets bis daher. Die wollen das nicht mehr hören. Die wollen eine ordentliche Umweltpolitik in Österreich haben. Der Herr Wendel hat das schon angesprochen. Wir sind da wirklich ein Vorbild, eine Vorbildnation, was wir hier alles in Österreich machen. Dazu steht auch jeder Österreicher, da sind wir auch stolz dafür. Nur der Bierung lassen wir uns nicht mehr. Es ist eine reine Verarsche, die da stattfindet mit dem ausgetrockneten Gardasee oder wie Ihre Leonore Gewessler im Zicksee gestanden ist, dass der austrocknet, wo jeder weiß, dass es ein Grundwassersee ist, der von der Gemeinde Zicksee befüllt wird oder auch nicht. Jeder hat das gewusst, nur die Frau Klimaministerin nicht. Also wir haben hier Situationen, die schreien zum Himmel, weil die so blöd sind und es sagt aber keiner die Wahrheit, dass das sehr viel auf Angstmache beruht.
Herr Schmidt, man kann das natürlich jetzt polemisch diskutieren und kann wieder sagen, Gewässler-Witze und grüne Witze machen. Kann man machen, ja, es ist okay, das ist, was sie machen. Und sie können wieder irgendwelche Geschichten vom Gardasee erzählen und so weiter. Aber ich sage es Ihnen noch einmal. Bitte schauen Sie sich das an. Das sage ja nicht ich und es sagt kein Grüner. Alle Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen sagen das. Es gibt ja, da kann ich die ganze Wissenschaft in Frage stellen. Das kann ich natürlich machen. Ich kann sagen, okay, alle Messergebnisse der letzten Jahre sind Humbug und sind falsch. Alles, was die sagen, ist falsch. Aber es ist ja der ÖVP-Landwirtschaftsminister, der das gestern gesagt hat. Und glauben Sie mir das, der ist weit davon entfernt, ein Grüner zu sein. Ich weiß es. Weit davon entfernt, ein Grüner zu sein. Fakt ist, dass durch menschengemachtes CO2, indem wir Erdöl, Erdgas verbrennen, das Klima angeheizt wird. Das ist Fakt. Das sagt jeder Wissenschaftler sagt das. Ich verstehe nicht, wie man das nicht. Das ist so, wie wenn Sie mir sagen, die Erde ist eine Scheibe, weil ich bin noch nie rundherum gefahren. Genau dasselbe ist das, was Sie da jetzt damit sagen. Genau dasselbe ist, was Sie sagen. Jeder spürt es, dass die Winter wärmer werden. Jeder spürt es, diese Hitzetage, die wir haben. Jeder spürt es. Und die Wissenschaftler bestätigen das. Und alles, was ich jetzt sage, ist, wir sollten uns doch verdammt noch einmal vorbereiten auf das, dass so sein wird. Ja? Und nicht einfach den Kopf in den Sand zu sagen, das war schon immer so. Und ja, Sie können fragen, aber ja.
Herr Schmidt, Sie sind dran.
Bitte, als Zwischenfrage. Haben Ihre Wissenschaftler den Ausbruch des Ätna, den wir jetzt gerade erlebt haben, mit einkalkuliert oder nicht? Ja oder nein?
Alle Wissenschaftler sagen, dass der menschengemachte CO2-Ausstoß diese Erhitzung des Klimas in dieser Geschwindigkeit anheizt. Ich habe nicht gesagt, dass es in der Erdgeschichte nicht immer wieder Kälte- und Wärmephasen gegeben hat. Nur das hat hunderttausende Jahre gegeben, bis sich das Klima verändert hat in der Erdgeschichte. In Erdgeschichtendimensionen ist es trotzdem nur eine Nanosekunde. Diesmal passiert es aber in 40 und 50 Jahren, in einer Generation passiert es. Und wir spüren das. Und Sie sagen, das stimmt alles nicht. Das ist für mich unerklärlich. Nein, und ich verstehe nicht, dass man so deppert ist, muss ich ganz ehrlich sagen, und nicht sagt, okay, alle sagen das, es ist so, bitte bereiten wir uns doch wenigstens vor, schauen wir, was das für uns heißt, schauen wir, was das für einen Wintertourismus heißt, schauen wir, was das für unser Leben heißt, schauen wir, was das heißt für unsere Bauordnung in Zukunft, wie bauen wir unsere Städte, wie versuchen wir uns besser vorzubereiten auf heiße Sommer. Heißt ja nicht, dass wir alle sterben werden, das sage ich ja nicht, aber wir müssen uns doch vorbereiten. Ja? Und das tun wir viel zu wenig. Das Gegenteil ist der Fall. Wir negieren das und machen uns lustig und sagen, ja, Gewessler und Gardasee und solche Sachen. Und das ist leider fatal, was wir da tun.
Gut, ich glaube...
Nein, wir machen uns nicht lustig. Wir machen uns nicht lustig, sondern wir decken die Lügen auf. Ja? Und das ist eigentlich die wichtigste Aufgabe von Medien, Lügen der Politiker.
Sie sind ein intelligenter Mensch. Schauen Sie sich bitte die Berichte an, die gestern präsentiert worden sind. Schauen Sie sich bitte die Berichte an. Da sind Wissenschaftler dabei, die wirklich nichts mit Parteipolitik zu tun haben. Schauen Sie sich bitte an und reden wir das nächste Mal, nachdem Sie sich das angeschaut haben. Das würde mich wirklich interessieren, was Sie davon halten.
Ja, die große Frage ist natürlich, was können Österreich in dem Zusammenhang tatsächlich tun. Und vor allem, warum passiert es gerade in Österreich? Welche Zusammenhänge gibt es da? Warum es gerade bei uns mit dem Temperaturanstieg so dramatisch ist? Eine Bevölkerungsschicht, das ist ein wenig weiter südlich, und zwar in Venedig, da wehren sich die Menschen dagegen, dass jetzt die superreichen Amerikaner mit ihren supergroßen Milliardenjachten in die Lagune kommen, um bei einer Hochzeit dabei zu sein. Amazon-Boss Jeff Bezos heiratet kommende Woche seine langzeitgeliebte Lauren Sanchez in Venedig. Ja, und Mark Zuckerberg kommt mit seiner Yacht, da fährt gleich eine zweite Yacht hinterher, weil das Personal muss ja auch irgendwo wohnen. Auf der Yacht zwei Hubschrauber, wahrscheinlich werden noch einige Superreiche da mit ihren Riesenbötten in die Lagunenstadt kommen, und Aktivisten sagen, das wollen wir alles nicht, das brauchen wir nicht, und sie machen gegen das Brimbamborium mobil. Klatschen Sie Beifall, Herr Senowitsch?
Also ich finde, dass die Einwohner von Venedig jedes Recht dazu haben, weil in diesem Fall ist ja das eine Doppelmühle, was denen passiert. Einerseits durch den Klima durch den Klimawandel natürlich der Meeresspiegel sich hebt. Auch das ist übrigens nachweisbar, Herr Schmidt. Sie fahren eh nach Venedig, schauen Sie sich an. Und jetzt können Sie mir erklären, warum die Venezianer um Milliarden, wenn das eh alles nicht notwendig ist, warum die um Milliarden eine Schleuse bauen unterirdisch und alles tun, damit der Meeresspiegel nicht in ihrer Lagune steht. Das tun das Sie, die dann die Milliarden, einfach nur raushauen, weil alles nicht wahr ist. Aber der zweite Aspekt, der noch dazukommt dort, ist natürlich durch den Massentourismus, und wir kennen alle die Bilder, wo die großen Kreuzfahrtschiffe, die immer größer und immer größer und immer größer geworden sind, fast bis zum Markusplatz gefahren sind, natürlich einen hohen Wellenschlag auch auslösen und das erst recht die Gebäude in Venedig angegriffen werden. Und von daher ist es auch das Recht von denen zu sagen, bitte große Schiffe draußen aus der Lagune, braucht es nicht mit, nur, dass ihr weniger weit geht oder schneller in der Stadt seid, das geht nicht. Und von daher finde ich es richtig, dass man versucht, all diese großen Schiffe, die einen Wellenschlag auslösen, einen großen Wellenschlag auslösen, die Gebäude dort beschädigen, dass man das nicht will. Finde ich legitim, dass die das nicht wollen.
Ja, Herr Schmidt.
Ich bin ja froh. Darf ich noch kurz was zu sagen?
Ja.
Darf ich noch kurz einen Hinweis? Ich bin ja froh, dass der Herr Bezos das jetzt schnell macht, diese Hochzeit, weil nächste Woche müsste er dann schon im zweiten Stock beim Kriti im Restaurant dort einsteigen, weil ja die Gletscherschmelze.
Sind wir wieder beim Thema Polemik, Herr Schmidt? Sind wir wieder genau bei dem Thema? Ja, machen wir uns wieder lustig und
also, ja. Der Herr Bezos kann schon noch im Erdgeschoss ins Kriti reingehen und mit seiner Yacht auch, glaube ich, gut parken. Also ist genug Wasser vorhanden und auch ausreichend Wasser vorhanden in Venedig. Ich werde mich schon auf die Bilder und die schönen Bilder von Venedig, von dieser Hochzeit freuen. Ich glaube schon, dass der Herr Bezos so viel Geld in Venedig lässt, dass die meisten Venezianer wahrscheinlich durchaus froh sind, dass er da die Hochzeit feiert und nicht am Zicksee bei der Leonore Gewessler.
Ja, wir werden sehen und wir werden auf jeden Fall darüber berichten. Danke vielmals, die Herren, für diese wirklich anregende Diskussion heute wieder. Danke vielmals, Richard Schmidt, der am Attersee ist. Ist der Attersee eigentlich schon so warm, dass man drin schwimmen kann?
Ja, absolut, das ist wunderschön und wahrscheinlich wird der Herr Asenovic sagen, das ist jetzt auch die Klimaerwärmung. Nein, es ist jedes Jahr um diese Zeit so, dass man in den Attersee dann gehen kann und auch, man sollte erst in den Attersee gehen, wenn die Schneereste am Schafberg dann weg sind, die sind aber noch vorhanden, ich wage es aber trotzdem.
Ja, die alte Bauernregel. Ja, danke vielmals auch, Hans Asenovic.
Danke
und im Übrigen vergessen Sie nicht, Österreich ist ein tolles Land mit tollen Menschen drinnen.